Ja, wunderbar, Majestät, du thronst in Ewigkeit. Das ist genau auch die Reaktion von König Nebukadnezar heute am Ende unseres Textes. Dort verneigt er sich vor Gott als dem wahren Herr und König. Wir dürfen gespannt sein auf die Botschaft heute. Wir machen also heute weiter im Propheten Daniel. Oberthema: Die Krise offenbart den Charakter. Die Krise offenbart den Charakter. Es war eigentlich schon immer so, dass wenn unschöne Zeiten kamen, dass dann irgendwann auch die Frage gestellt wurde, wie konnte es jetzt eigentlich dazu kommen? Kommen unschöne Zeiten weltweit, also globale Krisen, dann ist damit auch automatisch die Frage gestellt, wer lenkt das eigentlich alles? Lenkt überhaupt jemand den Weltlauf und die Geschichte? Tun es die Menschen? Oder ist es einfach nur ein Wechselspiel von Ursache und Wirkung? Oder ist es vielleicht beides zugleich? Wenn das so wäre, dann würde die Weltgeschichte einfach so, ohne wirkliches Ziel und wirklichen Plan, vorwärts laufen. Die Menschen wären dann letztlich nur sich selbst gegenüber verantwortlich. Gibt es aber einen göttlichen Plan, dann sieht das Ganze komplett anders aus. Und darum geht es heute in unserem heutigen Predigtext. Das ist auch unser Thema heute von Daniel: Gott oder Menschheit. Wer die Geschichte lenkt. Gott oder Menschheit, wer die Geschichte lenkt. Daniel 2, die Verse 31 bis 49. Die Botschaft von Daniel ist heute zum Teil sehr komplex. Es enthält eine Zukunftsprophetie. Und ich werde mein Möglichstes tun, dass wir da gut durchkommen und zunächst die Zusammenhänge im Alten Testament verstehen. Ich muss aber manches aussparen und manche Hintergrundinfo und Zusatzinfo sende ich dann einfach in der E-Mail an die, die sich für die Predigt-Nachbearbeitung angemeldet haben. Da werden diesmal eine Menge interessante, wichtige historische Hintergründe und auch Bezüge dann zur Offenbarung dabei sein. Die Predigt an sich heute muss ich an manchen Stellen beschränken, sonst wäre ich um 14 Uhr noch am Reden. Gott oder Menschheit? Wer die Geschichte lenkt? Daniel 2, 31 bis 49. In der letzten Predigt haben wir gehört, dass König Nebukadnezar, also der babylonische König, einen Traum hatte. Dieser Traum hat ihn sehr beunruhigt. Und er hat deswegen seine Gelehrten gerufen. Die konnten ihn den Traum aber nicht deuten. Daraufhin hat sich Daniel an seinen Gott gewandt, an unseren Gott, an den Gott Israels und bekam dann den Traum des Königs offenbart. Und das beschreibt Daniel dann auch in den Versen 31 bis 35. Das möchte ich aber aussparen und mich dann gleich auf die Deutung dieses Traums konzentrieren. Hier nur grundsätzlich: In diesem Traum geht es um ein Standbild, das König Nebukadnezar gesehen hatte. Dieses Standbild besteht aus verschiedenen Stoffen. Es hat einen Kopf aus Gold, Brust und Arme waren aus Silber, untere Brust und Bauchbereich aus Bronze. Und dann wird der Fokus auf die Füße gelegt, die bestanden teilweise aus Eisen und teilweise aus Ton, also aus Materialien, die sich nicht letztlich miteinander verbinden. Dieses Standbild, so hat das Nebukadnezar gesehen, und Daniel beschreibt ihm das auch so in den Versen 31 bis 35. Daniel war in der Lage, dieses Bild, den Traum Gottes, den Traum des Königs auch zu sehen, weil Gott ihm den Traum offenbarte. Und nach der Beschreibung folgt dann eben die Deutung, und die möchte ich mit uns näher betrachten. Das beginnt dann in Vers 36. Dort sagt Daniel Folgendes: Das war der Traum, und nun will ich dem König die Deutung geben. Du, mein König, bist der größte aller Könige. Der Gott des Himmels hat dir Herrschaft, Macht und Ehre verliehen und alles in deine Hand gegeben, was auf der Erde lebt: die Menschen, die Tiere des Feldes und die Vögel im Himmel. Über sie alle hat er dich als Herrscher eingesetzt. Du bist das Haupt aus Gold. Und somit ist der erste Teil dieser Statue, dieses Traumbilds gedeutet. Also dieser Kopf aus Gold, der steht für Nebukadnezar selbst. Das sagt Daniel hier dem König. Also in deinem Traum kommst du selbst vor, du bist dieser Kopf aus Gold. Weil Gott dir diese Macht, die du hast, gegeben hat. Er hat dir auch Macht gegeben, Jerusalem zu belagern. Und sogar Geräte aus dem Tempel mitzunehmen und Daniel und seine Freunde mit nach Babylon zu nehmen. Du bist das Haupt. Mit dir beginnt die Sache. Und dann geht Daniel in der Deutung weiter und fängt von Kopf an immer weiter an, Körper abwärts zu wandern. Also das nächste, was jetzt kommt, sind dann die Brust und die Arme aus Silber. Dort sagt Daniel, auf dein Reich wird ein anderes folgen, das ganz anderes folgen, das nicht ganz so mächtig sein wird. Damit ist das Silbrige gemeint. Gold und Silber ist ja ein Wertunterschied. Danach, sagt er, wird ein drittes kommen aus Bronze, das über die ganze Erde reicht. Es kommen also zwei weitere Reiche. Damit wird Nebukadnezar schon mal gesagt, die Babylonier und du werden nicht für immer das Sagen haben. Es kommen zwei andere Reiche. Eines, das nicht so mächtig ist, und dann wieder eins, das aber über die ganze Erde reichen wird. Damit sind die Medo-Perser, also das Medo-Persische Reich gemeint, und dann das Griechische Reich unter Alexander dem Großen. Das ergibt sich einerseits einfach aus dem Geschichtsverlauf, wie es damals war, und dann auch aus Kapitel 11, den Versen 2 bis 4. Dort werden diese Reiche genauso hintereinander genannt. Also da wird explizit von den Persern und den Griechen gesprochen. Und so kam es ja auch. Auf Babylon folgten die Meder-Perser und auf die Meder-Perser dann die Griechen. Dann geht Daniel weiter in der Deutung der Statue und dabei konzentriert er sich jetzt in erster Linie auf die Füße. Hier heißt es dann in Vers 40, dann kommt ein viertes, das hart wie Eisen ist und alles zerschmettert, was sich ihm in den Weg stellt. Aber es wird ein geteiltes Reich sein. Deshalb sind die Füße und Zehen teils aus Eisen und teils aus Ton. Die eine Hälfte wird fest sein wie Eisen, die andere zerbrechlich wie Ton. Also das ist ein zweigeteiltes Reich. Ein Teil ist zerbrechlicher, der andere ist letztlich ein bisschen stärker und durchsetzungsfähiger. Und dann geht Daniel noch weiter und sagt, das Nebeneinander von Eisen und Ton bedeutet, die beiden Teilreiche werden sich durch gegenseitige Heirat zu verbinden suchen, aber ihre Verbindung hat keinen Bestand, so wie Eisen und Ton sich nicht miteinander verbinden lassen. Und so ist Daniel erstmal mit der Statue durch. Und jetzt dieser Teil hier, da ist die Deutung jetzt ein bisschen komplexer mit diesen Füßen und mit diesem Eisen und diesem Ton. Es ist klar, dass dieses Reich auf das Reich von den Griechen und somit von Alexander dem Großen folgen muss. So ist der Ablauf der Geschichte. Und das Reich von Alexander dem Großen ist nach seinem Tod in vier Teile zerfallen. Vier seiner Generäle haben sich das Reich untereinander aufgeteilt. Man nennt diese Generäle auch die sogenannten Diadochen, also Nachfolger. Das waren Antigonos, Ptolemaios, Lysimachos und Seleukos. Die haben sich im Laufe der Zeit alle zum König erklärt und irgendwie letztlich alle aufgrund von verschiedenen Bündnissen miteinander gegeneinander gekämpft. Übrig blieben dann nur zwei Dynastien, Ptolemaios und die sogenannten Ptolemäer und ein Nachfahre von Seleukos, die nannte man dann Seleukiden. Es gab dann die Ptolemäer und die Seleukiden. Manche waren hier mehr in Ägypten angesiedelt, die anderen mehr in Syrien und griechischen Raum. Und auch die haben permanent miteinander Krieg geführt. Und Israel, Juda war immer so dazwischendrin eingeklemmt. Soweit erstmal. Dann müssen wir kurz reinblicken in den zweiten Teil im Buch Daniel. Dort wird alles, was im ersten Teil erwähnt ist, letztlich auch nochmal erwähnt, nur unter anderen Vorzeichen. Dort werden die Weltreiche als Tiere oder Untiere beschrieben. Und dort kommt dann auch unser geteiltes Königreich hier, unsere zwei Dynastien, das Ganze nochmal drin vor. Dort heißt es dann in Kapitel 7, Vers 24, die Hörner des Tieres, also wie die Weltreiche beschrieben werden, die Hörner bedeuten, dass 10 Könige in diesem Reich regieren werden. Dann aber kommt ein 11. König an die Macht, der sich von allen seinen Vorgängern unterscheidet. 3 Könige wird er erniedrigen. Also es geht hier um 10 Könige. Und da ist die Verbindung zu den Füßen. Zwei Füße haben ja 10 Zehen. Und hier ist das nun halt, diese Königreiche sind nun als ein Tier dargestellt, das eben 10 Hörner hat. Das ist die Verbindung. Und wenn man nun einfach 10 Könige zählt nach Alexander dem Großen, dann kommt man letztlich auf einen letzten, auf den 11. Und der hat tatsächlich 3 seiner Vorgänger erniedrigt und entmachtet, so wie das hier steht. Und dieser ist der Seleukide Antiochus Epiphanes IV. Er hat dann Jerusalem erobert, den Tempel geschändet und entweiht, indem er ihm den Zeus weihte und auch ein entsprechendes Standbild dort aufstellte und Schweine im Tempel geopfert hat. Er ist praktisch der Höhepunkt des Wiedergöttlichen, der Höhepunkt des Antichristen. Und wenn man jetzt das mit den Füßen und den Zehen und dem Ganzen vom Geschichtsverlauf her nachverfolgt, wird klar, was Daniel hier mit seiner Botschaft meint. Jetzt im Rückblick können wir das sehr gut nachvollziehen. Das wird dann auch dann erwähnt mit diesem Antiochus Epiphanes in Kapitel 11, Vers 31, da heißt es, und schickte seine Truppen, diese werden das Heiligtum entweihen, das tägliche Opfer abschaffen und das entsetzliche, entsetzliche Scheusal aufstellen. Da ging es eben darum, dass irgendetwas im Tempel aufgestellt wurde, was den Gott Zeus abbildete. Und dann wurden dort Schweine geopfert. Im Neuen Testament wird das Ganze dann durch Jesus in Markus 13 wieder aufgegriffen, weil Antiochus der Inbegriff des Wiedergöttlichen ist. Und Jesus bezieht das dann dort als zweite Erfüllung auf die Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel durch die Römer im Jahr 70 nach Christus. Und soweit sind wir nun durch diese Statue, durch dieses Traumbild und die Deutung hindurch. Das Traumbild zeigt einen Ablauf der Weltreiche, einen Ablauf der Weltgeschichte bis zum Höhepunkt des Wiedergöttlichen, zu Antiochus, der den jüdischen Glauben damals beinahe ausgerottet hat. Und in zweiter Linie bezieht er sich dann auf Rom, Jesus bezieht das dann auf Rom, die dann eben auch Jerusalem belagern und zerstören. So wie es dann die Babylonier 586 vor Christus auch schon getan haben. Daniel gibt dem König hier im Auftrag Gottes einen Überblick über das, was sein wird. Gewaltige Botschaft von Daniel und ich hoffe, ihr konntet soweit folgen. Es war doch schon recht komplex. Bevor ich das mit der Theologie und Pastor angefangen habe, war ich ja Werkzeugmacher, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Und da war ich viel mit Zeichnungen konfrontiert. Also ich bekam eine Zeichnung und musste irgendeinen Teil herstellen. Ja, das war so. Manchmal waren die Teile aber echt kurios und ich dachte, wozu braucht man so ein komisches Ding? Und ich wusste nicht so, was ich damit anfangen sollte. Dann bin ich manchmal ins Büro vom Meister, ins Meisterbüro. Dort hing dann an der Wand oft eine Riesenzeichnung, das war die Gesamtzeichnung der Baugruppe. Da war dann alles aufgezeichnet, die Gesamtbaugruppe. Und da drin konnte ich dann auch mein einzelnes Teil und seine spezielle Funktion sehen. Und dann war mir klar, okay, das Ding macht echt Sinn. Und dafür braucht man das. Ansonsten war das immer komisch und ich konnte gar nicht verstehen, wie ist denn das? Es war dann auch viel leichter, das Teil herzustellen, weil ich eben den Gesamtüberblick hatte. Und das haben wir hier im Text. Nebukadnezar bekommt einen Gesamtüberblick. Er bekommt den Masterplan über die Weltgeschichte, über das, was nach ihm kommen wird. Da wird ihm gesagt, du bist das Haupt aus Gold, aber du bist nicht der Einzige. Du bist letztlich nur ein Teil, ein Rädchen im großen Plan Gottes für die Weltgeschichte. Ja? Es wird ihm gesagt hier, du mein König bist der größte aller Könige, der Gott des Himmels hat dir die Herrschaft, Macht und Ehre verliehen und alles in deine Hand gegeben, was auf der Erde lebt, den Menschen, die Tiere des Feldes und die Vögel am Himmel. Über sie alle hast du dich als Herrscher eingesetzt, du bist das Haupt aus Gold, das wird ihm gesagt, aber es wird ihm auch gesagt, du bist das, weil Gott dich dazu gemacht hat, weil Gott dir diese Macht gegeben hat und nach dir wird er diese Macht anderen geben. Du bist nur ein Rädchen. Ein Teil, ein Baustein dieser Welt, den Gott verwendet, um die Weltgeschichte zu lenken und zu leiten. Das war die Frage am Anfang. Gott oder Menschheit, wer die Geschichte lenkt? Hier wird deutlich, Gott lenkt die Geschichte. Aber er lenkt sie durch die Menschen und ihre Reiche. Gott handelt in der Geschichte selbst. Und darum kann man sein Handeln leicht übersehen, wenn man nicht ausgehend von der Bibel darauf achtet. Und das ist die erste Botschaft dann für uns heute. Gottes Vorgehensweise. Gottes Vorgehensweise, er handelt mit und durch Menschen und ihre Reiche. So geht er vor. Und das war nicht nur im Alten Testament so, daran hat sich bis heute in die heutige Zeit und ins Neue Testament nichts geändert. Stattdessen hat Gott das sogar verstärkt. Gott hat ja seinen Sohn Jesus in unsere Welt und damit direkt in unsere Geschichte gesandt. Jesus wurde Teil der Weltgeschichte. Er wurde selbst Mensch. Er wurde selbst einer der Menschen, durch den Gott in der Weltgeschichte handelt. Hier in Daniel tut er es durch Daniel. Und er tat es durch Nebukadnezar. Und jetzt kommt er selbst in unsere Welt und handelt direkt, also direkter und unmittelbarer, stärker kann man gar nicht in unsere Welt eingreifen und die Weltgeschichte lenken. Er wurde selbst Teil unserer Geschichte. Jesus. Jesus hat dann wieder Menschen angeleitet, seine Jünger, seine Apostel, und hat die dann ausgesandt und hat ihnen seinen Auftrag übergeben, dass sie an seiner Stelle seine Botschaft weitertragen. Ja? Also er hat praktisch dadurch wieder Menschen eingesetzt, dass sie oder dass durch sie Gottes Reich gebaut werden soll. Paulus sagt das dann auch ganz direkt hier in 2. Korinther 5, Vers 20. Dort schreibt er, uns Aposteln hat Christus den Auftrag und die Vollmacht gegeben, diese Botschaft überall bekannt zu machen. Ja, Gott selbst ist es, der durch uns die Menschen ruft. So bitten wir im Auftrag von Christus, bleibt nicht Gottes Feinde. Lasst euch versöhnen. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Also Jesus, also Paulus sagt das hier. Sie handeln anstelle Gottes, anstelle von Jesus. Das ist dasselbe Prinzip wie hier bei Nebukadnezar und bei Daniel. Jesus und Gott handelt durch Menschen in dieser Welt. Und er handelt durch die Reiche und oder Machtbereiche, oder Nationen oder Systeme in dieser Welt. Zur Zeit von Jesus und Paulus war es das Römische Reich. Jesus wurde in die Zeit geboren, als das Römische Reich die Macht hatte. Die ersten Christen und die Apostel wirkten im Römischen Reich. Und das Römische Reich war der Gemeinde Jesus und dem Evangelium gegenüber nicht immer freundlich, sondern auch feindselig. Die Römer haben die ersten Christen und das Evangelium verfolgt. Trotzdem war das Römische Reich Werkzeug im Plan Gottes. Es waren die Römer, die Jesus gekreuzigt haben. Es waren die Römer, die dadurch Gottes Plan ausgeführt haben, dass sich Gott für die Sünden der Welt in Jesus opfert. Dadurch haben die Römer selbst das Neue Testament in Kraft gesetzt. Die Römer selbst haben das Reich Gottes in dieser Welt begonnen und aufgebaut, obwohl sie es ja eigentlich zerstören wollten und verfolgt haben. Aber Gott hat sie benutzt. In Wahrheit waren sie sein Werkzeug. Er lenkt die Geschichte. Er bestimmt. Er wirkt durch Menschen und ihre Reiche. Er ist allmächtig. Die Römer haben auch eine entsprechende Infrastruktur geboten. Im Römischen Reich gab es eine einheitliche Sprache. Es wurde überall ein vereinfachtes Griechisch gesprochen, so wie heutzutage bei uns ja überall irgendwie Englisch gesprochen wird, ne? So war es damals mit dem vereinfachten Griechisch im Römischen Reich. Das Neue Testament ist in dieser Sprache geschrieben. Und so konnte sich das Evangelium stark ausbreiten. Man konnte es einfach kommunizieren. Dann boten sie auch auf anderen Ebenen eine Infrastruktur. Sie boten ein Straßennetz, das ausgebaut war. Sie boten Schifffahrtswege und, und. Und das alles ermöglichte zum Beispiel dem Apostel Paulus seine vielen, vielen Missionsreisen. Das Römische Reich war eines der stärksten Werkzeuge zur Ausbreitung von Gottes Reich in dieser Welt und dadurch zum Fortschreiten von Gottes Plan für diese Welt. Das ist der prophetische Blick ausgehend von Daniel auf unsere Welt, auf die Weltgeschichte und die Zeitgeschichte. Gott handelt durch Menschen und ihre Reiche. In der Geschichte lenkt er die Geschichte. Da gäbe es jetzt noch sehr, sehr viele Dinge, die ich betonen könnte als Botschaft für uns. Mir ist hier aber nur ein Punkt erstmal wichtig. Und zwar eine Frage, eine Frage, die sich ausgehend von dieser prophetischen Botschaft an uns stellt. Die lautet, haben wir oder hast du diesen prophetischen Blick? Den prophetischen Blick auf unsere Zeitgeschichte und Weltgeschichte. Erkennst du, wo und wie diese Welt, diese Zeit und diese Gesellschaft dem Plan Gottes dienlich sein kann? Erkennst du, wo Gott die heutige Zeit, die heutigen Länder, Völker und Nationen als seine Werkzeuge benutzen möchte? Erkennst du, welche Infrastruktur vorhanden ist? Es wird ja gerade viel über Infrastrukturausbau geredet, ne? Aber da geht es nicht mehr um Straßen oder Schifffahrtswege. Da geht es um Digitalisierung. Das ist das Werkzeug, das uns momentan an die Hand gegeben wird. Das ist das Werkzeug, das es uns jetzt gerade hier in der Krise ermöglicht, Gottesdienst zu feiern und Gottes Botschaft weiterzusagen. Natürlich ist da dran Internet und so vieles nicht so toll, vielleicht sogar schlecht. Natürlich sind viele, die im Internet zugange sind und vieles in unserer Welt und Gesellschaft eher negativ eingestellt, vielleicht sogar feindlich gegen das Evangelium und seine Botschaft. Ja, das stimmt. Das war beim Römischen Reich aber nicht anders, sogar noch schlimmer. Trotzdem haben die ersten Christen nicht gesagt, also was von den Römern kommt, das nutze ich nicht, da ziehe ich mich raus, damit habe ich nichts zu tun. Stellt euch mal vor, die hätten das gemacht, das Evangelium, das hätte sich ja nicht verbreitet. Wie hätte das sein sollen? Ja? Verweigerung hat nicht funktioniert, stattdessen haben sie sich integriert und das genutzt, was da war, weil Gott Möglichkeiten gibt, weil er durch die Menschen durch die Weltreiche, durch die Machtsysteme hindurch die Geschichte lenkt und zu seinem Ziel führt, mit und durch die Infrastruktur, die gegeben ist. In dem Sinn geht es um eine gute, göttliche, geistliche Integration in das Jetzt und Hier. Und damit berühren wir das Thema von der ersten Predigt über Daniel. Verweigerung funktioniert nicht. Also, wie bist du drauf? Siehst du, oh je, ist alles schwierig und problematisch und das geht ja gar nicht. Ja? Oder hast du den prophetischen Blick, ausgehend vom allmächtigen Gott, der ermöglicht, ihm jetzt und hier die Dinge, die da sind, zu nutzen, weil er diese Dinge gibt, weil er innerhalb der Weltgeschichte durch die Menschen, durch ihre Reiche und Systeme handelt. Üb dir diesen Blick mal ein und du wirst eine komplett andere Perspektive bekommen. Haben wir ihn nicht, hören wir irgendwann auf, das Evangelium weiterzugeben oder als Gemeinde zu existieren. Aber das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Im Matthäusevangelium steht aber die gute Nachricht, dass Gott schon angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten, wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker sollen sie hören. Danach erst kommt das Ende. Das Ende bedeutet Reich Gottes, neue, ewige Friedenswelt, ewiges Friedensreich. Bis dahin wird aber verkündigt werden. Und um die richtigen Wege, Mittel und Werkzeuge zu finden, um sie zu sehen, brauchen wir ausgehend von Daniel den prophetischen Blick. Nimm dir nächste Woche mal eine stille Zeit, stille Stunde. Rede mit Gott. Nimm dir vielleicht den Text nochmal vor und bete darüber. Bitte Gott, bitte Jesus für diesen prophetischen Blick und die nötige Dynamik, die damit verbunden ist. Im zweiten Teil von unserem Text geht Daniel dann weiter in seinem Gespräch mit dem König und sagt dann in Vers 44, zur Zeit dieser beiden Königreiche, also was wir gerade gesehen haben, ne, diesen Ptolemäern, Seleukiden und Antiochus, zu dieser Zeit wird der Gott des Himmels sein Reich errichten. Das wird niemals untergehen. Kein anderes Volk wird danach noch zur Herrschaft kommen und dieses Reich ablösen. Das Königreich Gottes beseitigt alle anderen Reiche, aber selbst bleibt für alle Zeiten bestehen. Dies hast du geschaut im Bild des Steins, der sich ohne menschliches Zutun aus dem Felsen löste und das Standbild aus Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zermalmte. Ein mächtiger Gott hat den König wissen lassen, was künftig geschehen wird. Der Traum sagt die Wahrheit und seine Deutung ist zuverlässig. Also zum Traum Nebukadnezars gehörte auch, dass sich dann aus dem Gebirge ein Felsbrocken löst. Einfach so, ohne menschliches Hinzutun, und die Statue, die die Weltreiche verkörpert, zermalmt und pulverisiert. Und das bedeutet hier, sagt Daniel, dass der Gott des Himmels ohne menschliche Unterstützung den Weltreichen, den Weltgeschichten ein Ende setzen wird und dann sein Reich aufrichten wird. Zuvor, sagt er hier, wird es zu einer gewissen Polarisierung in zwei Machtbereiche, in zwei Weltreiche oder Machtsysteme in der Welt kommen. Davon wird das eine ein bisschen instabiler sein und das andere ein bisschen stabiler. Das andere auch ein bisschen stärker gegen Gott, gegen die Wahrheit, gegen das Gute eingestellt sein als das andere. Und während diesen zwei Machtbereichen wird es dann geschehen. Hier gibt es eine Verbindung zur Offenbarung Kapitel 17, wo auch von zwei Tieren die Rede ist. Dort ist auch von Kronen und von anderen Dingen die Rede. Und dass sie in einem Wechselspiel sind, aber letztlich beide gegen die Wahrheit eingestellt sind. Es wird also zu einer Machtpolarisierung kommen in dieser Welt. Zwei Systeme, zwei Herrschaftsbereiche. So wie im Alten Testament die Ptolemäer und die Seleukiden, die sich nicht ganz grün waren, aber letztlich dann doch versucht haben, sich zu verbinden. Der eine war ein bisschen schwächer und der andere war dann doch stärker. Und der Stärkere war dann auch letztlich gegen die Wahrheit, gegen Gott, sein Volk eingestellt. Ich habe jetzt eben ja schon erzählt, wie es bei mir war als Werkzeugmacher und mit dieser Zeichnung und diesem Gesamtplan der Baugruppe und den Einzelteilen. Da war natürlich handwerkliches Geschick wichtig und dass man seinen Beruf im Griff hatte und halt ein Teil hergestellt hat, das wirklich funktioniert hat. Und da, wo die Maße stimmten, das eben in Ordnung war und kein Ausschuss. Das war aber nur das eine. Wenn es um so einen Gesamtplan, so eine Gesamtbaugruppe geht, ist auch das Timing unheimlich wichtig. Wenn man ein Teil zur falschen Zeit in die Gesamtbaugruppe einbaut, in die Maschine oder was das gibt, kann sein, passt hinterher alles andere nicht mehr zusammen. Dann muss man das wieder mühevoll ausbauen. Ist es aber schon fest eingebaut, zum Beispiel verschweißt oder sonst irgendwann, ja, da geht da gar nichts mehr. Und auch wenn ich ein Teil, das ich fräsen oder drehen musste, falsch rum angefangen habe, konnte ich es manchmal nicht mehr fertigstellen, ist mir in der Lehre mal passiert, weil ich es gar nicht mehr einspannen konnte, um von der anderen Seite zu bohren. Also das Timing ist entscheidend. Es ist wichtig, dass man den Gesamtplan sieht, aber es ist wichtig auch, dass man jeden Einzelschritt sieht und dass er zur richtigen Zeit in der richtigen Art und Weise ausgeführt wird. Sonst passt nichts mehr zusammen. Und das ist das, was wir hier in unserem Text haben. Daniel hat jetzt hier dem König das Gesamtziel offenbart. Es geht um das Reich Gottes. Am Ende wird ein ewiges Friedensreich sein. Das ist das Ziel Gottes. So lenkt Gott die Geschichte. Aber er lenkt es in Etappen, in vielen, vielen Einzelbausteinen. Wenn ich jetzt als Mensch einen übersehe, einen übergehe, passt alles andere nicht mehr zusammen. Dann werde ich den Gesamtplan Gottes und alles, was damit zusammenhängt, letztlich nicht begreifen, nicht verstehen, sondern zu einem vollkommen falschen Ergebnis kommen. Denn Gott handelt durch die Geschichte, in Etappen, durch die einzelnen Geschichtsepochen. Und wenn ich das nicht richtig wahrnehme, in der richtigen Reihenfolge, werde ich am Ende zu einem vollkommen falschen Ergebnis kommen. Ich werde die Welt- und Weltgeschichte falsch deuten. Ich werde die Bibel falsch verstehen und auslegen. Ich werde am Plan Gottes vorbeigehen. Und das wäre echt fatal. Und so kommen wir zur zweiten Botschaft für uns heute. Die lautet, jetzt muss ich umblättern, die zweite Botschaft, die lautet: Gottes Ziel Schritt für Schritt zum ewigen Friedensreich. Gottes Ziel Schritt für Schritt zum ewigen Friedensreich. Wir brauchen das Gesamtziel, aber auch die einzelnen Teilschritte. Und hier geht es zunächst mal um die Art, wie wir die Bibel lesen und die Bibel auslegen. Ich habe immer wieder jetzt mit Auslegern zu tun gehabt, die haben Daniel Kapitel 2 direkt sofort auf das Römische Reich bezogen. Sie haben praktisch gesagt, Daniel spricht hier vom Römischen Reich. Punkt. Aber das stimmt nicht. Das ist viel, viel zu ungenau. Daniel spricht hier zunächst von diesen Nachfolgern von Alexander dem Großen. Er spricht von diesen Ptolemäern und Seleukiden. Er spricht von den 10 Königen. Und er spricht letztlich dann von Antiochus Epiphanes, der damals schon den jüdischen Glauben fast ausgerottet hätte, den Glauben an den Gott des Himmels fast vernichtet hätte, der den Tempel entweihte, in dem Zeus weihte, Schweine opferte und äußerst brutalst vorging. Das ist die Botschaft innerhalb des Alten Testaments. Das ist die Botschaft, die Daniel für das Volk Israel hatte. Und das ist die erste Geschichtsetappe im Plan Gottes für diese Welt. Dann im Neuen Testament wird das von Jesus wieder aufgegriffen und auf die Zerstörung Israels, auf die Zerstörung Jerusalems und des Tempels durch die Römer bezogen. Da sagt Jesus dann, in den heiligen Schriften ist die Rede von einem entsetzlichen Scheusal. Wer das liest, überlege sich, was es bedeutet. Wenn ihr dieses entsetzliche Scheusal dort stehen seht, wo es nicht stehen darf, dann sollen die Bewohner Judäas in die Berge fliehen. Und jetzt zerbrechen sich die Ausleger den Kopf, worin bestand denn jetzt dieses Scheusal, das da in Jerusalem im Tempel aufgestellt wurde? Man kann das historisch gar nicht greifen. Aber bei Antiochus Epiphanes, bei Daniel, was Jesus hier ja aufgreift, da war es doch so. Warum ist das jetzt hier nicht so? Ja? Und dann fängt es schon an, weil man die geschichtliche Etappe, wie es damals war, nicht wirklich für sich als eigene Etappe wahrgenommen und verstanden hat. Antiochus Epiphanes hat ein fremdes Standbild oder irgendein Symbol, das Zeus geweiht war, im Tempel aufgestellt. Er hat dort Schweine geopfert. Er hat ein Scheusal aufgestellt. Die Römer haben das so aber nicht gemacht. Sie haben den Tempel komplett zerstört. Deswegen sagt Jesus ja hier, wer das liest, also wer Daniel liest, überlege, was es bedeutet. Dort geht es nicht mehr darum, dass die irgendein Scheusal oder was aufgestellt haben, sondern es geht darum, dass sie als heidnisches Volk, als römisches Reich, Macht über den Tempelberg und Jerusalem an sich haben. Sie sind das Scheusal. Und wenn ich nun von Daniel her historisch, geschichtlich nicht richtig arbeite, komme ich hier in die wildesten Spekulationen und Interpretationen hinein. Und das ist nur ein Beispiel, das zieht sich bis in Offenbarung Kapitel 13 und 17. Manchmal will man das auch, ne? Dann kann man schön selber mal überlegen und die windigsten und krassesten Theorien aufstellen. Und komischerweise zieht das auch Leute an. Momentan sprießen solche, sage ich mal, möchte gern Endzeitpropheten wie Pilze aus dem Boden. Und die werden gehört, die werden geklickt und. Und ich bin echt darüber entsetzt. Leider wird es in der Bibel auch so genannt, dass die Menschen sich Irrlehrern und unseriösen Quellen zuwenden. Aber wenn ich Gottes Handeln in der Geschichte, die einzelnen Etappen nicht wahrnehme, werde ich auch die kommenden nicht verstehen. Daran kann man unterscheiden, ob man es mit einem seriösen Bibelausleger zu tun hat, ob es wirklich um seriöse Prophetie geht. Oder um irgendwelche möchtegern Scharlatane, die mal irgendwie eine tolle Endzeitbotschaft vom Stapel lassen wollen. Hier zeigt sich Irrlehre und Wahrheit. Und gerade jetzt in unserer Krise, in unserer heutigen Zeit, ist das sehr wichtig. Alle möglichen Falschmeldungen, Fake News und Theorien, was da alles kommt, katastrophal. Das gilt aber auch für den christlichen Bereich. Für die Bibel, für die Bibelauslegung, für die Prophetie. Und all das wird aber immer wieder erwähnt, gerade auch dann im Neuen Testament. Wir befinden uns also gerade auch in einer Etappe der Weltgeschichte. Hier möchte ich nur zwei Aspekte weitergeben, so Grundsätze, die sehr wichtig sind. Der erste lautet, wer Gottes Handeln in der Geschichte nicht erkannt und verstanden hat, wird auch Gottes Handeln in der Zukunft weder erkennen noch verstehen können, weil Gott in Etappen durch die Geschichte handelt und ein Stein auf den anderen aufbaut. Zweites Prinzip, die konkrete Bedeutung einer Aussage, einer prophetischen Aussage in der Bibel, die nicht nur die damalige Zeit, sondern auch die Zukunft betrifft, lässt sich erst dann erkennen oder verstehen, unmittelbar bevor sie eintritt. Das zeigt sich zum Beispiel gerade bei der Belagerung Jerusalems durch die Römer. Erst als die Truppen kamen und sich abzeichnete, dass sich der Belagerung schloss, haben laut außerbiblischen Quellen, laut Eusebius, die Christen und die christlichen Gemeinden Jerusalem verlassen. Erst dann, denn dann hat sich's abgezeichnet, jetzt kommt's zu diesem Ereignis. Das sind zwei wichtige Kriterien, um seriöse Bibelauslegung und Prophetie von Irrlehre und Betrügerei zu unterscheiden. Dann gibt es noch ein drittes Kriterium, das bezieht sich auf den Fokus. Was ist eigentlich der Fokus? Der Fokus ist das ewige Friedensreich, ewiges Leben. Natürlich wird hier gesagt, dass Gott vorher die Weltreiche pulverisiert. Er wird sie auflösen. Weil da war immer Chaos, immer Konflikt, immer Sünde, immer Neid, immer Streiterei. Das wird auf einmal enden. Die Offenbarung sagt, in der neuen Welt Gottes gibt es das alles nicht mehr. Kein Leid, kein Tod, kein Geschrei, kein Streit, nichts. Auch im Neuen Testament wird diese Auflösung des Alten beschrieben, hier in 2. Petrus. Da heißt es, doch der Tag des Herrn kommt unvorgesehen, unvorhergesehen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter tosendem Lärm vergehen, die Himmelskörper verglühen im Feuer und die Erde und alles, was auf ihr ist, wird zerschmelzen. Ja. Das ist dann aber nicht das Ende. Und hier sehe ich diesen Satz, das ist aber nicht das Ende, denn der hat sich hier bei mir aus Versehen in den Bibeltext reingeschlichen, ne? Also diese Worte hier, das ist dann aber nicht das Ende, stammen nicht aus dem Bibeltext, die stammen von mir. Es ist nicht das Ende, weil der Bibeltext dann weitergeht, hier ab Vers 13. Da habe ich, glaube ich, habe ich einen kleinen Fehler hier gemacht. Denn hier heißt es ab Vers 13 dann, aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir. Das ist der Fokus. Bei Betrügern und Scharlatanen liegt der Fokus auf dem anderen, auf der Zerstörung, der Vernichtung, dem Untergang. Manchmal habe ich den Eindruck, haben aber auch wir Christen in unsere Gemeinden diesen Blick. Und da stellt sich die Frage, worauf warten wir? Worauf wartest du? Worauf achtest du? Auf das eigentliche Ziel oder nur auf die Bausteine und Dinge davor? Die sind wichtig. Aber den Fokus dürfen wir nicht verlieren. Das Ziel ist Gottes neue Welt, Gottes Friedensreich. Das Ziel ist eine Neuschöpfung. Darum wird er das Alte auflösen. Das wird sein Ende finden. Aber das Ende heißt ja nicht Ende, Untergang, Chaos, ne? Apokalyptische Zerstörung, sondern Anfang etwas von etwas Neuem, einem neuen Leben. Genauso wie Jesus sagt, dass wenn wir jetzt sterben und wir zu ihm gehören, wir ein neues Leben bekommen, zum ewigen Leben kommen und bei der Auferstehung einen neuen Leib neu geschaffen werden. Auf diese Welt, die Gott versprochen hat, auf die warten wir, so sagt das hier Petrus. Das ist Gottes guter, gewaltiger Plan. Das erkannte dann auch Nebukadnezar. Ich lese zum Schluss noch die letzten Abschnitte. König Nebukadnezar warf sich vor Daniel zu Boden und befahl seinen Dienern, ihm Speiseopfer und Räucheropfer darzubringen. Er sagte zu Daniel, Euer Gott ist wahrhaftig der Herr über alle Götter und Könige. Er kennt das Verborgene, sonst hättest du nicht dieses Geheimnis enthüllen können, sonst hättest du mir niemals diesen Traum deuten können. Der König beschenkte Daniel reich und machte ihn zum Statthalter der Provinz Babylon und zum ersten der königlichen Ratgeber. Auf Daniels Bitte betraute der König Schadrach, Meschach und Abednego, die drei Freunde Daniels, mit der Aufsicht über die Verwaltung der Provinz Babylon. Daniel selbst blieb am Königshof. Nebukadnezar praktiziert, was wir im Lied vor der Predigt gehört haben. Nebukadnezar erkennt, wer der wahre Gott ist. Es ist der Gott, der die Geschichte lenkt. Das war ja unser Thema. Gott oder Menschheit? Wer die Geschichte lenkt, hat das Sagen. Gott lenkt die Geschichte.